Guten Morgen zusammen. Es ist schön, wieder hier bei euch zu sein. Letztes Jahr war ich übrigens auch am Karfreitag hier. Habe ich erst in meinen Notizen festgestellt. Weihnachten, da sind die Kirchen immer voll. Und jetzt habe ich gelesen, dass Ostern, Karfreitag und Ostern etwa 5% der Deutschen noch in den Kirchen sind. Hat halt an Bedeutung verloren, ist nicht mehr so gefragt. Tatsächlich wurde meine Frau Anna-Rose vor ein paar Tagen von einer 84-jährigen Frau, die sie betreut, gefragt, warum Ostern eigentlich gefeiert wird. Und das im Siegerland. Vor einigen Jahren, da wurde das Büro vom Landesbischof in Hannover angerufen von einer nervösen Journalistin. Dringender Anruf mit der Bitte, wir brauchen von Ihnen noch ganz schnell was zu Ostern, aber bitte nichts mit Jesus. Ja. Das wäre ungefähr so, wie wenn man ein klassisches Konzert haben wollte, aber ohne Instrumente. Oder eine Bundesliga-Reportage, aber bitte keinen Fußball erwähnen. Dinge, die unmöglich sind. Heute ist Karfreitag und ich möchte nicht über irgendwas labern, was unsere Gefühle irgendwie in Wallung bringt. Ich denke mal, die Liedauswahl heute Morgen, die hätte zumindest gekonnt, unsere Gefühle in Wallung bringen. Weil wir von Jesus singen und von diesem ganz besonderen Tag. Der Ambrosius von Mailand lebte im 4. Jahrhundert und der sagte zu seiner Gemeinde, es ist mir unmöglich, heute zu euch zu sprechen. Die Ereignisse des Karfreitags sind zu groß, um sie in menschliche Worte zu fassen. Wie könnte ich reden, während mein Heiland schweigt und stirbt? Die Worte sprachen von der Kanzel runter. Und die Botschaft dieses Tages ist ja tatsächlich eine ernste Botschaft und eine irgendwo auch eine grausame Botschaft. Und wir dürfen den Tag nicht verschönern. Der Karfreitag, der spricht vom Himmel, er spricht aber auch von der Hölle. Er spricht von Vergebung und er spricht von Vergeltung. Der Karfreitag handelt vom Freispruch und von der Verurteilung. Von ewiger Freude und von ewigem Zorn, von ewigem Feuer und von ewiger Freude. Wir haben also hier beides und heute Morgen möchte ich ein bisschen darüber nachdenken, über die Frage Karfreitag, Leid und oder Freude. Ich möchte noch mal beten und dann werden wir uns einige Bibelverse anschauen. Lieber Herr, wir möchten dir danken und dich anbeten an diesem Tag für das, was du für uns getan hast, was für uns zu groß und zu wunderbar ist, dass wir es ganz begreifen können. Wir möchten dir danken, Herr, dass du uns in deinem Wort und durch das Wirken deines Geistes so viel Verständnis geben möchtest, dass jeder von uns genügend versteht, um gerettet zu sein für alle Ewigkeit, aufgrund dessen, was du für uns getan hast. Öffne uns, Herr, die Augen, dass wir die Wunder sehen in deinem Gesetz und salbe du meine Lippen, dass sie allein zu deiner Ehre reden. Amen. Karfreitag spricht nicht von der Auferstehung. Karfreitag spricht vom Tod Jesu. Die Auferstehung, da denken wir dran, die feiern wir am Sonntag. Karfreitag ist der Tag, wo wir an die Qualen denken. An das, was es gekostet hat, für unsere Sünden zu sterben. Die Auferstehungsbotschaft, die wir am Sonntag, gehe ich mal fest von aus, hören werden, die ist erst eine frohe Botschaft dadurch, dass wir verstehen, was Karfreitag geschehen ist. Können wir uns Jesus vorstellen? Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz. Jesus lächelt nicht entspannt am Kreuz. Im Gegensatz, der Prophet Jesaja schreibt in Kapitel 52, er war so entstellt, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines Menschen glich. Und viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Jesus hat kein Wunder für sich selbst getan. Man hat ihm gesagt, komm doch herunter vom Kreuz, dann werden wir an dich glauben. Auch dann hätten sie nicht an ihn geglaubt. Er hat kein Wunder getan, dass er keine Schmerzen mehr hätte am Kreuz. Oder dass die Schmerzen zumindest erträglich gewesen wären. Es heißt, da spieen sie ihm ins Angesicht, schlugen ihn mit Fäusten, schlugen ihn ins Angesicht, nahmen das Rohr und schlugen damit auf sein Haupt. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Können wir uns Jesus vorstellen? Allein am Kreuz? In Matthäus 27, da hören wir die Umstehenden eben das rufen. Andern hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israels ist, so soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Dann wollen wir an ihn glauben. Jesus hatte genügend Wunder getan, um sie einzuladen zum Glauben. Jesus hatte genügend machtvolle, geistgewirkte Botschaften gepredigt. Sie hatten nicht geglaubt. Was war das Schlimmste am Kreuz? In den 1950er oder 60er Jahren, da begann ein Ritual auf den Philippinen, wo sich Männer ans Kreuz schlagen ließen. Männer, die sich als Christus bezeichnen, die sich zuerst auspeitschen ließen oder sich selbst auspeitschten und sich selbst quälten, oder sie wurden von irgendwelchen Geißlern durch den Ort getrieben, der Körper offen mit blutigen Wunden. Und danach, wenn sie dann an dem betreffenden Ort angekommen sind, dann lassen sie sich für einige Minuten oder auch bis zu einer Stunde an ein Kreuz nageln. Richtig, echt. Mit Fußstütze. Und dann werden sie runtergenommen und in ein Sanitätszelt gebracht, wo ihre Wunden versorgt werden und wo sie eine Tetanusimpfung bekommen. Manche lassen sich so quälen, weil sie damit erhoffen, dass eins ihrer wichtigen Gebete erhört wird, praktisch als Bezahlung. Andere wollen dadurch für ihre Sünden sühnen oder für die ihrer Familie, ihrer Verwandten. Das Ganze ist eine gewaltige Touristenattraktion. Kann man jedes Jahr, wird man auch dieses Jahr in der nächsten Woche sicherlich googeln können. Natürlich zeigen diese Handlungen ein absolutes, abgrundtiefes Missverständnis von dem, was auf Golgatha geschehen ist. von der Bedeutung des Todes Jesu, des Sohnes Gottes, des Heiligen, des Unschuldigen, der Gnade. Die Selbstkreuzungen, die sind vielleicht fromm gemeint, ehrlich gemeint, aber ihr Lieben, diese Selbstkreuzungen, das ist eigentlich jedem Christen klar, die verspotten das Erlösungswerk Jesu. Jesu körperliche Leiden waren schlimm. Die gehörten, vielleicht immer noch gehören, zu den grausamsten, quälendsten Foltermethoden, die damals bekannt waren. Kreuzigungen waren eine so grausame Sache, dass es den Römern verboten war, einen der ihren, also einen anderen Römer, zu kreuzigen. Kreuzigung war für Nicht-Römer vorbehalten. Und jede Kreuzigung war extrem. Und dazu kamen natürlich die ganzen Geißelungen und Folterungen im Vorfeld. In Johannes 19 heißt es in den ersten drei Versen: Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um und sprachen: Sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Das war so heftig, dass viele diese Geißelung vor der Kreuzigung gar nicht überlebten. Wer überlebte, der litt umso mehr bei der anschließenden Kreuzigung. Vor 21 Jahren wurde ein Film berühmt, international, von Mel Gibson, Die Passion Christi. Ich kenne solche, die haben den Film nie gesehen, weil ihnen die Szenen zu brutal sind. Zu viel Schmerz, zu viel Dornen, zu viel Geißelung, zu viel Qual. Ich denke immer, wenn ich den Film gesehen habe, hat mich immer berührt. Weil ich denke, dass dieser Film wahrscheinlich der ist, der am allernächsten kommt, der Wahrheit, wie heftig diese körperlichen Leiden waren. Und das nahm er auf sich für mich und für dich. Und auch der Prophet Jesaja, der schreibt über diese körperlichen Leiden. Ich war eben noch mal neu fasziniert von dem, was Ivo gelesen hat, Psalm 22. Da meint man doch, der käme aus dem Neuen Testament. So deutlich beschreibt er, was da auf Golgatha geschah. Und auch der Prophet Jesaja beschreibt so deutlich, was da auf Golgatha geschah. In Jesaja 50 schon, in Vers 6, da legt er Jesus die Worte in den Mund: Ich habe meinen Rücken denen da entgegengehalten, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Ich habe mein Gesicht nicht vor Hohn und Speichel verborgen. Und später fährt der Prophet Jesaja dann fort in dem bekannten Kapitel, ich glaube, es wird manchmal das Evangelium des Alten Testaments genannt, Kapitel 53. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Verlassen von den Menschen hört sich jetzt gar nicht so schmerzhaft an. Aber jeder, der mal wirklich richtig tief gelitten hat, und dann kommt noch die Einsamkeit obendrauf, alleine zu sein, unverstanden zu sein. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in der Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinem Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Vermutlich gibt es heute noch schlimmere Foltermethoden als das Kreuz. Die Bosheit der Menschen kennt keine Grenzen, sie entwickelt sich immer weiter. Der Punkt ist aber, dass Jesus das alles ertragen hat, was ihn schließlich umbrachte, stellvertretend. Stellvertretend für dich und für mich. Sein körperliches Leiden war unterirdisch, war höllisch. Damit du und ich überirdisches Leben, überirdische Vergebung erfahren können. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass das körperliche Leiden Jesu nicht das Schlimmste war, was ihm auf Golgatha widerfuhr. In Johannes 1, da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Leiden Jesu, die begannen ja schon früher. Die begannen ja schon während seines Lebens. Der heilige Gott, der Schöpfer, der uns gewollt hat, der uns Leben geschenkt hat, der verließ seinen Thron im Himmlischen und kam in unser Irdisches. Jesus hielt seine göttlichen Rechte nicht wie ein Raub fest, sondern, wie Philipper sagt, er entäußerte sich. Er wurde Mensch, wie wir. War hungrig, war durstig, war müde, ausgenommen der Sünde. Er ließ die Herrlichkeit und das Himmlische, die Heiligkeit des Himmels hinter sich und wuchs auf in einer sündenverseuchten Welt, die er in Vollkommenheit geschaffen hatte, um uns zu beschenken und die so ruiniert war und ist. Er verließ das göttliche Licht des Himmels, um hineinzukommen in unsere tiefe, tiefe Finsternis. Er kam aus der Atmosphäre vollkommener Liebe in eine Atmosphäre, wo er schon, als er noch ein Säugling war, bis zu seinem Tod Hass erfuhr. Er gab seine Unsterblichkeit auf, indem er Menschlichkeit anzog und alles Leid und den Tod, Leid der Welt ertrug und den Tod von einem Kriminellen auf sich nahm. Und das alles und mehr mit dem Ergebnis, lesen wir in Johannes 1, das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen wollten ihn nicht. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir lesen, dass Jesus der Mann der Schmerzen genannt wird. Wir lesen, dass er am Kreuz schrie. Wir lesen nicht, dass er weinte. Er mag geweint haben vor Schmerz und Elend, aber die Bibel sagt das nicht explizit. Allerdings sagt die Bibel, dass Jesus geweint hat zu anderen Zeiten. Er weinte über das Leid derer, die er liebte. Wir erinnern uns, als Lazarus gestorben war, da sah er die Menschen in ihrer Trauer und weinte. Wir wissen, dass er über die Blindheit der Menschen in Jerusalem weinte, die ihn abgelehnt hatten, und die dadurch Gericht auf sich gezogen hatten. Er weinte darüber. Und schließlich lesen wir ein drittes Mal, dass Jesus weint. In Hebräer 5, Vers 7 wird uns berichtet, dass Jesus unter Tränen zu seinem himmlischen Vater schrie, im Angesicht der Tatsache, dass sich sein himmlischer Vater von ihm abwenden würde, wenn er mit der Sünde der Welt am Kreuz hängen würde. Ich gehe davon aus, dass auch Jesus Angst gehabt hat vor dem schrecklichen Tod, den er erleiden würde. Aber die schlimmsten Schmerzen, die waren nicht physischer Art, sondern die waren geistlicher Art. In 2. Korinther 5, 21 heißt es, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Du und ich, wir können vor dem heiligen Gott gerecht stehen, weil er unsere Sünden getragen hat. Jesu Kleid der Gerechtigkeit, ohne Flecken, ohne Schmutz, sein göttliches Gewand, direkt aus dem Himmel, er zog es aus und er bietet es uns an, im Gegensatz zu unserem Kleid der Ungerechtigkeit. Unsere Kleider der Ungerechtigkeit, die stinken. Die sind besudelt mit all den Sünden, die wir auf uns geladen haben. Mord, Rufmord, Pornografie, Kindesmissbrauch und all die Schattierungen sexueller Unmoral, Süchte, Bindungen, Neid, Gier. Ihr habt gemerkt, das sind jetzt die Großen, die Biggies, die wir so als die großen, die schlimmen Sünden ansehen. Aber Jesus ist nicht nur dafür gestorben, sondern auch für die kleinen Füchse, wie die Bibel sagt. Die Bibel nennt die gesellschaftsfähigen Sünden. Die nennt sie nicht gesellschaftsfähig, sondern die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Das kleine Feuerchen, das den ganzen Wald anzündet. Stolz und Besserwisserei. Was ist das? Das ist das, was Jesus ans Kreuz gebracht hat. Sinnloses Gebabbel über andere. Lügen, Notlügen. Interessant, dass in der Bibel nie das Wort Notlüge steht. Muss eine Erfindung von uns gewesen sein. Stehlen, betrügen. Schmutziges Reden, vielleicht Handeln, zumindest Gedanken, Geiz, Heuchelei, Sorgen und all die guten Dinge, die wir zu tun wissen, sie aber nicht tun. Für all den Schmutz und all den Dreck, der Gottes Zorn hervorruft, zahlte Jesus den Preis. Und wir haben es eben gelesen, ich lese die Verse nochmal vor. Hört gut zu. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen, niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Durch seine Striemen ist uns Heilung widerfahren. Als Jesus am Kreuz ausruft, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir haben es eben in Psalm 22 gehört. Den Psalm hat er zitiert. Da wird seine größte Qual offenbart. Da wird sein intensivster Schmerz sichtbar und hörbar. Der Zorneskelch des Vaters über deine und meine Sünde war ein bitterer Kelch, ein hässlicher Kelch. Das Dunkel der Gottverlassenheit war dunkler als die Sonnenfinsternis von der 6. bis zur 9. Stunde. Der Schmerz darüber, dass der himmlische Vater sich vom Sohn Gottes am Kreuz abwenden würde, das war intensiver als die Peitschenhiebe der Kriegsknechte und die Nägel der Soldaten. Ich stelle die Frage vom Anfang nochmal. Können wir uns Jesus vorstellen? Jesus am Kreuz. Wir sehen seinen zerschundenen Körper. Wir sehen nicht seine zerschundene Seele. Aber wir hören seinen Schrei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der, der immer bei ihm gestanden war. Der, der ihn nie verlassen hatte. Warum hast du mich verlassen? Und so können wir eigentlich das Predigtthema beantworten. Karfreitag. Leid und oder Freude? Unsagbares Leid. Unbeschreibliches Leid. Unvermeidbares Leid. Und ich komme da nicht umhin einzuladen. Uns alle einzuladen. Wer die Vergebung durch Jesus noch nicht persönlich erfahren hat, noch nicht persönlich angenommen hat, vielleicht gehört hat, verstanden hat, wie es funktioniert, aber immer aufgeschoben hat, nie Nägel mit Köpfen gemacht hat. Wer sich unsicher ist, ist Jesus mein Retter? Hat dieser Karfreitag, dieser erste Karfreitag vor über 2000 Jahren, hat der eine Auswirkung auf mein Leben? Gehöre ich Jesus? Wenn du diese Vergebung noch nicht hast, dann möchte ich dir vom Wort Gottes her zurufen, heute ist der Tag des Heils. Das ist das, was die Bibel sagt. Heute ist der Tag des Heils. Kein Tag besser als heute, Nägel mit Köpfen zu machen. Keine Stunde besser als jetzt. Kein Tag besser, Vergebung zu erfahren als heute. Jetzt ist die angenehme Zeit, sagt Gottes Wort. Jetzt ist der Tag des Heils. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ihr Lieben, ich kenne euch nicht. Ich kenne ein paar von euch, natürlich. Aber ich kenne die meisten von euch nicht persönlich. Und ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der sagt, ja, ich gehöre dazu, aber innerlich gehöre ich noch nicht dazu. Und denen möchte ich jetzt die Möglichkeit geben, sich auf die Seite Jesu zu stellen und die Vergebung anzunehmen. Ich habe gleich noch ein paar wenige weitere Worte, aber ich möchte jetzt zunächst für und mit solchen beten, die vielleicht hier sitzen und sagen, ja, heute möchte ich Nägel mit Köpfen machen. Heute möchte ich meine Schuld vor Jesus bringen und ab heute ihm nachfolgen. Wenn das dein Wunsch ist, dann bete in deinem Herzen jetzt einfach mit mir. Lieber Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Ich möchte dir danken, dass du die großen und die kleinen Sünden getragen hast. Ich möchte dir danken, dass du den Kelch des Zornes über die Sünde leer getrunken hast. Ich möchte dir danken, dass du mich befreit hast vom Zorn des Vaters über die Sünde. Und ich möchte dir danken, dass du den Weg geöffnet hast zur Liebe des Vaters, zu ewigem Leben. Du siehst mein Herz. Ich bekenne dir meine Sünden, die vielen Sünden der Vergangenheit, die sich angesammelt haben und die mich von dir trennen. Herr, ich bekenne dir diese Sünden. Ich lasse sie los. Und ich lege sie nieder an deinem Kreuz. Danke, dass du für mich gestorben bist. Komm und reinige mein Herz. Richte deinen Thron auf in meinem Herzen. Ich möchte für dich leben. Ich möchte mit dir leben. Ab heute sollst du mein Retter, mein Herr und mein König sein. Ich will dir nachfolgen, Herr. Hilf du mir dabei. Amen. Amen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch in irgendeiner Form, nicht mit den genauen Worten, in irgendeiner Form Gott das schon gesagt haben. Und auch euch möchte ich heute Morgen zurufen, was wir in Hebräer lesen: Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Karfreitag, Leid und oder Freude. Der letzte Schrei Jesu am Kreuz waren nicht die Worte: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige Zeit später ruft er, kurz vor seinem letzten Atemzug: es ist vollbracht. Ihr Lieben, damit wird der Karfreitag nicht ausschließlich zu einem Tag des Leids, sondern auch zu einem Tag des Triumphes. Die Auferstehung ist noch nicht geschehen, als Jesus hinausruft: es ist vollbracht. Aber der Sieg ist errungen. Der Kelch des Zornes ist geleert. Das Werk der Vergebung ist vollendet. Der Preis ist bezahlt. Und darum neben dem Leid auch die Freude. Die Freude über die Erlösung. Die Freude über die Befreiung, die Freude über ewiges Leben, das er uns erkauft hat. Karfreitag steht unter der Überschrift des Leides und des Todes. Aber das Schlussgeschehen von Karfreitag ist auch ein Schlüssellochblick hin in die Zukunft. Dr. Shadrach Lockridge war Pastor einer Baptistengemeinde in Amerika. Und er bringt diese Karfreitagsverbindung zwischen Leid und Freude, wie ich meine, wunderbar auf den Punkt. Und mit seinen Worten möchte ich schließen. Die Überschrift lautet: Sonntag kommt. Es ist Freitag. Jesus betet. Petrus schläft. Judas verrät. Aber der Sonntag kommt. Es ist Freitag. Pilatus windet sich. Der Rat verschwört sich. Die Menge verleugnet. Sie wissen nicht einmal, der Sonntag kommt. Es ist Freitag. Die Jünger rennen wie Schafe ohne Hirte. Maria weint. Petrus leugnet. Aber sie wissen nicht, dass der Sonntag kommt. Es ist Freitag. Die Römer schlagen meinen Jesus. Sie kleiden ihn in einen Purpurmantel. Sie krönen ihn mit Dornen, aber sie wissen nicht, dass der Sonntag kommt. Es ist Freitag. Schaut, Jesus, wie er nach Golgatha geht. Sein Blut tropft, sein Körper taumelt und sein Geist tief betrübt. Aber seht mal, es ist lediglich Freitag. Sonntag kommt. Es ist Freitag. Die Welt im Sieg, die Menschen in Sünde, das Böse hässlich grinsend. Es ist Freitag. Die Soldaten nageln die Hände meines Retters ans Kreuz. Sie nageln die Füße des Retters ans Kreuz. Und dann ziehen sie es hoch, gleich neben den Verbrechern. Es ist Freitag, aber lass mich dir was sagen, der Sonntag kommt. Es ist Freitag. Die Jünger fragen, was mit ihrem König passiert ist. Und die Pharisäer feiern. Das ist ihr Komplott. Gelungen ist er. Aber sie wissen nicht, es ist lediglich Freitag. Der Sonntag kommt. Es ist Freitag. Er hängt am Kreuz. Fühlt sich verlassen von seinem Vater. Alleingelassen und sterben. Kann ihn denn niemand retten? Oh, es ist Freitag, aber der Sonntag kommt. Es ist Freitag. Die Erde bebt. Der Himmel verdunkelt sich. Mein König gibt seinen Geist auf. Es ist Freitag. Alle Hoffnung ist verloren. Der Tod hat gewonnen. Die Sünde hat gesiegt. Und Satan lacht. Es ist Freitag. Jesus wird begraben. Ein Soldat hält Wache und ein Felsen wird an seinen Platz gerollt. Es ist Freitag. Es ist nur Freitag. Der Sonntag kommt. Lass uns beten. Herr, wir möchten dir danken und dich anbeten. Als den Lebendigen, den Ewigen, den Erlöser, den Befreier, den Sieger von Golgatha. Wir danken dir, dass du unsere Sünde auf dich genommen hast. Dass du den Kelch bis zum letzten Tropfen geleert hast. Und dass du an diesem Freitag ausrufen konntest und ausgerufen hast: Es ist vollbracht. Für uns, Herr, für mich. Herr, und so gehen wir in diesen Tag und in diese Tage mit Traurigkeit über unsere Sünde und mit Freude und Dankbarkeit über deinen Sieg. Amen.